Das Arztgespräch. Der Podcast von Ärzten für Ärzte.
Und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen,
die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Heute sprechen wir über die Honorarverhandlungen für 2023-2024.
Mein Name ist Christian Köhler, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, auch Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Ja, Christian. Heute mal die Honorarverhandlungen aus Gründen.
Ja. Aus Gründen, ja.
Ich meine, die Zeiten werden ein bisschen schwieriger im Moment für alle. Wir haben Teuerungsraten in allen Bereichen des Lebens. Ja, egal, Benzin, irre geworden, Technik, Energiekosten, brauchen wir nicht drüber reden.
Das Pfundbutter. Brötchen. Ja. Und ja. Butter vor allen Dingen.
Das stimmt, ja. Das heißt, in den Zeiten Honorarverhandlungen führen, ist eine komplexe Geschichte, aber wie das bei uns Ärzten jetzt ausgegangen ist vor ein paar Wochen, dem müssen wir uns jetzt hier mal widmen.
Ja, also das Spannende ist ja das, was die wenigsten so mitbekommen, dass wenn Produkte teurer werden, werden diese Kosten in der Regel der Fälle an Kunden weitergegeben. Sehen wir ja, Amazon-Preise steigen, beim Bäcker steigen die Preise, Supermarkt steigen die Preise. Und weil eben die Supermärkte teurer einkaufen, müssen sie auch teurer verkaufen. Und bei uns Ärzten ist das nicht so.
Genau, also wir können halt nicht die Steigerungsraten an unsere Kunden, Patienten direkt weitergeben, denn wir sind ja da keine freien Unternehmer, die frei sind in ihrer Preisgestaltung.
Genau, das ist, wir sind reglementiert. Unsere Einnahmen sind im Wesentlichen die Kassenpatienten, das ist mit dem IBM, und die Privatpatienten mit der GUE. Und dann neu gibt es noch die HZV, die hausarztzentrierte Versorgung, die aber auch eigentlich im Schwerpunkt die Kassenpatienten betrifft.
Genau, und auch nicht jetzt die große Säule in der Einnahmenstruktur darstellt.
Ja, im Durchschnitt so zwischen 5% und 10% doch schon.
Genau, auf der Ausgabenseite haben wir natürlich das, was jedes Unternehmen, jeder Freiberufler hat. Wir müssen Miete bezahlen, Nebenkosten, wir müssen Personal, wir haben Personalaufwendungen für Energie, weil das eben gerade Thema ist. Ist das relevanter natürlich als vorher?
Ja.
Wasser, Büro, Praxisbedarf, IT, Medizingeräte, müssen Kredite abbezahlen. Das ist also auf der Ausgabenseite. Das heißt, wir haben die drei Säulen auf der Einnahmenseite, wir haben diverse Praxisausgaben auf der anderen Seite und die Differenz daraus ist das, was der Unternehmer verdient, was wir Ärzte eben an Einkünften haben aus der Praxis, an Ertrag.
Genau. Und das ist dann letztendlich das, was dann auch privat dann eben weiter bezahlt werden muss, wenn man zur Miete wohnt, wenn man Familie hat, wenn man Lebensmittel einkauft. Auch dort hat man ja nochmal Energie- und Wasserkosten. Also auch die gehen dann natürlich nochmal von ab.
Genau. Und wir haben jetzt gesagt, unser Honorar setzt sich ja zusammen aus diesen drei Säulen und die größte Einnahmequelle bei den allermeisten Kollegen sind die Einnahmen aus den gesetzlichen Krankenkassen. Das Honorar, das nennt sich EBM, erweiterter Bewertungsmaßstab, und das wird jährlich verhandelt. Und du weißt da besser Bescheid noch, wer das genau verhandelt.
Ja, also im Wesentlichen verhandeln eigentlich die Ärzte mit den Kassen, ganz einfach. Und die Verhandlung für die Kassen wird vom GKV-Spitzenverband gemacht und die Verhandlungen für die Ärzte von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und die treffen sich im sogenannten Bewertungsausschuss, drei Vertreter von den Ärzten, drei Vertreter von den Kassen, und verhandeln das Honorar. Da gibt es im Sozialgesetzbuch vorgeschriebene Rahmenbedingungen, in denen verhandelt wird. Und wenn die sechs sich nicht einigen können, dann wird der erweiterte Bewertungsausschuss angerufen. Das heißt, es werden auch mal drei Unparteiische mit dazugeholt. Und dann am Ende wird per einfachem Handzeichen entschieden, was man letztendlich dann als neuen Orientierungspunktwert, das ist die Größenordnung, in der das berechnet wird, dann den Ärzten fürs nächste Jahr anbietet oder auch nicht.
Und in diesem Jahr war es so, dass die, dass der GKV-Spitzenverband, der die drei Kassenvertreter stellt, ein Angebot gemacht hat von 0% in dieser Verhandlungsrunde und die Ärztevertreter haben 6% gefordert.
Ja, also der Hintergrund ist relativ schnell erklärt. Corona-bedingt, vor allen Dingen Jens Spahn hat die Kassen ja ganz schön zur Kasse gebeten. Die sind relativ leer. Und auf der anderen Seite ist es bei den Ärzten so, dass wir deutlich gestiegene Personalkosten und vor allen Dingen IT-Kosten in den Praxen haben, die geschultert werden müssen. Und daher kamen eben diese beiden differenten Einschränkungen.
Mhm. Und wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen, dann ist unser Fallwert, das ist so quasi das Maß des Honorars, was bei uns in den Praxen ankommt. Wir können also in den Praxen sagen, wir haben eine bestimmte Anzahl an Patienten behandelt, das sind einzelne Fälle und wir kriegen dafür ein Honorar und wenn man dann das Honorar teilt durch die Anzahl der Fälle, dann hat man den Fallwert. Und der war 2017 mal als Vergleich rangezogen, damit wir so in die letzten 5 Jahre überblicken können, bei 43,28 Euro pro Fall pro Quartal und in 2021 bei 45,34 Euro. Das heißt, wir haben eine Steigerung von 4,7% zwischen 2017 und 2021.
Genau, also das lässt sich relativ genau sagen. Wir haben eigentlich so im Durchschnitt pro Jahr zwischen 1,2 und maximal 2% Honorarzuwachs. Aber wir haben natürlich eine viel höhere Teuerungsrate in den Praxen.
Mhm. Jetzt ging ja, wie gesagt, in den Honorarverhandlungen der GKV-Spitzenverband mit dieser Honorarsteigerung von 0% in die Verhandlungen rein, was ja eigentlich schon als Ausgangslage schon ein bisschen...
Das ist schon unverschämt.
Ja, gut, du hast das Adjektiv, ich habe es noch nicht gesagt. Ja. Und dann der Orientierungspunktwert, der dann auf 2% festgesetzt wurde, also die Honorarsteigerung, die auf 2% festgesetzt wurde, da haben sich die Ärzte tatsächlich ein klein bisschen verzockt, wie man gehört hat, weil sie etwas mehr forderten. Und also ich glaube 2,5% angeboten bekamen, aber das abgelehnt haben, ne?
Ja, das liegt jetzt in dem Bewertungsausschuss drin, im erweiterten Bewertungsausschuss, wie da verhandelt wird. Und es wurden dann 2,5% angeboten, was die Ärzte abgelehnt haben. Und daraufhin hat der Bewertungsausschuss dann sich mehr Richtung Kasse bewegt und hat es auf 2% festgelegt, was allerdings auch schon als Vorgang ganz schön unverschämt ist.
Ja. Ja, wir können mal hören, was der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, dann dazu gesagt hat.
Also wir haben uns jetzt auch in der finalen Runde der Verhandlungen nicht einigen können. Die Positionen lagen weit auseinander, das war bekannt. Wir haben deutlich auf die finanzielle Situation der Praxen hingewiesen, die insbesondere unter dem diesjährigen hohen Inflationsdruck leiden, der aber in der Systematik, die jetzt auch diesem Beschluss zugrunde liegt, erst im nächsten Jahr Berücksichtigung findet. Das ist natürlich ein Jahr zu spät und von daher ist es ein schwacher Trost, dass dann die hohen Inflationsraten dieses Jahres Eingangs finden. Und es ist von daher ein Beschluss gegen die Ärzteseite gefasst worden, der eine Punktwertsteigerung von nur 2,0% vorsieht.
Gut, das war jetzt mal die eine Seite der Medaille. Aber der GKV-Spitzenverband hat dann im Nachgang noch ein Schippchen draufgelegt.
Beim Gesetzgeber dann direkt eingefordert, dass man für 23 und 24 per Gesetz eine Nullrunde festlegt.
Ja.
Also gar nicht mehr verhandelt, Verhandlung überhaupt als überflüssig bewährt und direkt eine Nullrunde vorgeschlagen.
Ja, kann sich ja jeder mal, der das hört, mal ein Bild machen, ob er das irgendwie, wie fair er das findet oder finden möchte. Es gibt sogar eine Pressemeldung vom GKV-Spitzenverband zu diesen Honorargesprächen und zu dieser Lösung. Und die können wir kurz mal zitieren.
Ja, die hattest du rausgesucht. Das ist eine ganz schöne Pressemitteilung. Da wird die Stefanie Stoff-Arnes zitiert. Und die hat gesagt: In einer insgesamt sachlichen und konstruktiven Atmosphäre, so Stefanie Stoff-Arnes, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, haben beide Seiten mit großer Ernsthaftigkeit an einer Lösung gearbeitet. Nun haben wir ein Ergebnis, welches die wirtschaftliche Gesamtsituation der niedergelassenen Ärzteschaft berücksichtigt.
Ja, dann hören wir uns mal an, was Andreas Gassen dazu meint.
Man darf ja nicht vergessen, dass neben dem aus unserer Sicht völlig unzureichenden Abschluss des Orientierungswertes ja wir eine Gesetzgebung erleben, die darauf abzielt, den Praxen aktiv ins Portemonnaie zu greifen, indem die Neupatientenregelung, die ja zumindest die Vollquotierung dieser Leistung ermöglicht, zurückgefahren werden soll. Und das ist eine hochbrisante Situation, steigende Kosten, fehlender Inflationsausgleich über den W und gleichzeitig aktive Mittelentzug aus den Praxen.
Ja, das ist schon, da fragt man sich dann wirklich, also wenn man sich dann anschaut und sagt, welches die wirtschaftliche Gesamtsituation der niedergelassenen Ärzte schafft, berücksichtigt, muss man echt fragen, haben die da Lack gesoffen beim GKV-Spitzenverband? Das ist ja irre.
Naja, das ist natürlich jetzt einfach mal eine Pressemitteilung, in der man sachlich und konstruktiv erscheinen will und natürlich weiß, dass man es nicht ist. Gassen hat ja auch noch was Neues mit reingebracht, die Neupatientenregelung, die vor ein paar Jahren eingeführt worden ist, damit wir neuen Patienten schnellere Termine einräumen. Das war vor allen Dingen auf die Fachärzte gemünzt. Dadurch ist zusätzliches Geld in die Praxen reingekommen und das wird zusätzlich, wenn das gekippt wird, werden den Praxen zusätzlich Mittel entzogen. Das heißt, wir haben also im Rahmen, in Zeiten einer deutlichen Preiserhöhung haben wir nur einen sehr geringen Verdienstzuwachs plus, dass uns Mittel gestrichen werden an den Praxen. Das führt natürlich die Praxen schon auch wirklich in eine wirtschaftlich schwierige Situation, eben genau, weil wir potenziell steigende Ausgaben überhaupt an niemanden weitergeben können. Mhm.
By the way, hat auch zum Beispiel der Vorsitzende des BKK-Dachverbandes, Herr Franz Knieps, von uns Ärzten dann aber auch jetzt mehr Engagement der Niedergelassenen gefordert bei der Versorgung, insbesondere in den Randzeiten, den Abendstunden. Und wir sollen bitte auch mehr Mittwochs- und Freitagstermine anbieten.
Ja, also nur so geht am Rand. Ja, es geht natürlich darum, dass die einfach mehr Leistung einfordern und weniger zahlen wollen. Das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Spiel. Und wenn wir jetzt irgendwie vormittags die Praxen dicht machen würden, um abends Termine anzubieten, mal abgesehen davon, meine MFA würden gar nicht arbeiten wollen, das wäre wirklich schwierig. Aber wenn es so wäre, dann würden die Patienten, die vormittags einen Termin laufen, Amok laufen.
Also, ja, ich meine, mal davon abgesehen, die Randzeiten, also ich meine, was sind denn Randzeiten? Das muss man mal mir definieren. Also wir sind schon, also abends schon länger, ja, in unserem Laden. Also wenn ich da abschließe, sind die Randzeiten schon durch für normale Arbeitnehmer, denke ich.
Ja, das geht vielen so. Der meinte jetzt nicht die Randzeiten, die du mit Unterlagen verbringst, der meinte die Randzeiten so irgendwie bis 20 Uhr, wo wir den Patienten Termine ermöglichen, dass da Blutentnahmen laufen können, was gar nicht funktioniert, weil da wird gar kein Labor abgeholt werden. Das wird nicht funktionieren. Aber dass wir eben die für die Patienten ansprechbar sind in Praxen, das funktioniert aber nicht. Man kann nicht von morgens 8 bis abends um 8 durchgehend in der Praxis ansprechbar sein.
Genau, ich würde noch mal gerne, dass wir auf die Kostensteigerung, dass wir uns die noch mal angucken, was in den letzten 5 Jahren in den Praxen so für Kosten mehr entstanden sind. Wir hatten ja gesagt, dieser Fallwert ist in den Jahren 2017 bis 2021 um 4,7% gestiegen, also quasi unser Honorar. Dem steht gegenüber eine Inflationsrate, die seit 2017 um 15,3% gestiegen ist. Mhm. Ja, wir haben einen Anstieg der Gehälter unserer MFAs seit 2017 in den Manteltarifverträgen um 21%, ja, was auch okay ist. Also
das haben die total verdient.
Absolut, ja, aber es ist halt eben nur mal eine Kostensteigerung, die da ist. In der Zeit ist der Orientierungswert für Krankenhäuser, das ist also der Kostensteigerungsfaktor der Kliniken, der ist ja, der wird vom Statistischen Bundesamt auch jährlich herausgegeben und ermittelt. Das ist also die durchschnittliche jährliche prozentuale Veränderung der Krankenhauskosten. Das ist ein Stück weit vergleichbar mit den Praxiskosten, weil wir ja auch ähnliche Produkte beziehen, ähnliche Gehaltsstrukturen haben. Da ist der Orientierungswert für Krankenhäuser seit 2017 um 22,2% angestiegen. Und allein jetzt von 2021 auf 2022, der ist kürzlich erst veröffentlicht worden, um 6,7%. Und die Sachkosten um 6% von August 2021 bis August 2022. Und der Gaspreis, das ist jetzt mal so.
Du hast immer noch mehr Zahlen.
Ich habe immer noch, ich habe jetzt mal richtig.
Ich krieg langsam Angst.
Der Gaspreis, die Kilowattstunde ist von 2017, da hat sie im Schnitt 5,73 Cent gekostet, auf 12,2 Cent angestiegen, jetzt in 2022. Das ist eine Steigerung von
wie viel Prozent?
Ja, 113.
Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist also schon, wir haben hier wirklich massivste Kostensteigerung, dem eben ja unsere Honorarsteigerung von 4% gegenüberstehen. Mhm. Was ganz lustig ist, ich habe noch mal.
Du hast noch mehr
ich
Zahlen.
Ich habe noch Zahlen, ja. Ich habe mir mal rausgesucht, die Gehaltssteigerungen bzw. die Steigerung der Bezüge der bestverdiensten Vorstandsvorsitzenden der GKV. Und jetzt werde ich richtig, jetzt werde ich richtig gemein, jetzt mache ich richtig. Diese Neidpolitik-Debatte. Ja. Also da von 2017 bis 2021 sind deren Bezüge auch angestiegen, tatsächlich. Ja,
so. Sind die auch um 4,6% angestiegen?
Die sind nicht um 4,6% angestiegen. Übrigens der Bestverdienst, um jetzt mal wieder ein bisschen hier sagen wir uns mal, Technikervorstand verdient also etwas über 400.000, BARMER-Vorstand und DRK-Vorstand, die sind in der Liste schön weit oben, alle über 400.000 Euro im Jahr. Die Kostenquote, was denkst du, sollen wir unsere Zuhörer mal einen Moment, wir machen das mal so, jeder überlegt sich jetzt mal, wie hoch die Vorstandsvorsitzendenbezüge in den letzten, zwischen 2017 und 2021, nicht so 2020, angestiegen sind. Achtung, 5 Sekunden Zeit hierfür. So, jetzt lüften wir das Geheimnis. Es waren 12%.
Unglaublich.
Ist auch nicht schlecht, ne?
Ja, das
hätte ich also auch gern gehabt.
Schön, ja. In
du
fünf
auch.
Jahren 12% mehr.
Ja, das ist 4 sogar nur. Es wird bis 21. Die von 22 okay. Sind noch nicht raus. Da gucken wir nochmal. Okay. Aber wer bezahlt das eigentlich, sag mal?
Naja, das zahlen die Beitragszahler.
Ach, die Beitragszahler,
ja, richtig. Die Beitragszahler zahlen das. Letztendlich, ja. Muss man sagen, zahlen natürlich alle Kosten im Gesundheitssystem. Am Ende die Beitragszahler.
Ja, ja. Also 12% ist gut. Übrigens, die Kassen zahlen, also das, was da an Mehrkosten aufläuft, beziehungsweise was sind schon zweistellige Millionenbeträge jetzt für diese Bezüge. Was auch ganz lustig ist, um mal Sparpotenziale aufzuzeigen, vielleicht bei den GKV, und wenn sie wirklich sparen wollen, Homöopathie im Jahr kostet die Kassen 6,7 Millionen Euro. Mhm. Ist ein Kleinvieh, muss man sagen, bei den Beträgen, die da, aber ist ja auch Sparpotenzial. Und der Konnektorentausch, der allerdings schlägt mit ordentlich zu Buche. Ne?
Ja, der Konnektorentausch schlägt, wenn alle Konnektoren in allen Praxen getauscht werden, mit so rund 300 Millionen Euro zu Buche. Das ist eine richtig große Hausnummer. Und dann darf man nicht vergessen, das ist ja nur der Ersatz der Technik. Und den zahlen natürlich auch die Versicherten mit ihren Beiträgen. Und die Technikerstunden, die wir brauchen, damit die Konnektoren bei uns in den Praxen gewechselt werden, die dürfen wir selber zahlen.
Das stimmt, ja.
Die kannst du zahlen.
Ja, die zahlen aber nicht die Krankenkassen. Immerhin.
Nein, ne, aber da kommt
ein Sparpotenzial für die
das ist man kann aber davon ausgehen, dass da rund noch mal so eine 100 Millionen Euro an weiteren Kosten zustande kommen.
Ja. Also ich denke, alle im Gesundheitswesen, können wir jetzt mal alle zusammenstehen, könnten hier eigentlich uns mal mit dem Chaos Computer Club noch mal intensiver in Verbindung setzen. Die haben ja jetzt gerade, das ist jetzt ganz aktuell, die Konnektoren so geknackt, dass sie nicht getauscht werden müssten, sondern mit Software-Patches diese Zertifikate sich verlängern lassen.
Bin mal gespannt. 2017 bei der Auslieferung war das eigentlich schon klar mit den Konnektoren, dass die getauscht werden mussten. Damals hatte ich aber im Rahmen berufspolitischer Tätigkeit auch da nachgefragt, bis hin zur KBV oder über die KBV, die Gematik, die dann gesagt hat, nein, das kann alles per Software abgedatet werden. Jetzt 5 Jahre später fällt Ihnen auf, na, kann doch nicht.
Ja. Wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Ja. Zu den Honorarverhandlungen hat der GKV Spitzenverband übrigens noch einen sehr netten Vergleich herangezogen, um zu begründen, warum diese Honorarsteigerungen bei uns ja eigentlich nicht so nötig sind. Und zwar, ich zitiere mal.
Lies mal vor.
Ja, Inflation und dramatisch höhere Energiekosten treffen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Branchen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Während Angestellte unmittelbar zusätzliche Kosten haben, können Freiberuflerinnen und Freiberufler etwa steigende Praxiskosten steuerlich geltend machen und damit die Auswirkungen auf ihren persönlichen Reinertrag selbst aktiv abmildern. Vom 12.09.
Ja, das ist natürlich jetzt hier auch wieder eine reine Stimmungsmache. Das ist völliger Unsinn, was Sie da schreiben.
Ja.
Ist an mehreren Punkten falsch. Was natürlich richtig ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen sind alle betroffen von den steigenden Energiekosten. Und der angestellte Arbeitnehmer, der muss natürlich tatsächlich dann die höheren Energiekosten bei sich zu Hause selber tragen.
Ja, das müssen wir Ärzte ja. Ach, das müssen wir das ja auch.
Musst du auch. Ja, genau.
Das ich sag mal, wenn du zum Bäcker gehst als selbstständiger Unternehmer, zahlst du dann für dein Brot weniger als ein Angestellter?
Nein, das sind dieselben Kosten. Also die Lebenserhaltungskosten sind dieselben.
Siehste?
Und in den Praxen, und genau da hinkt das Ganze nämlich, wenn wir in den Praxen höhere Ausgaben haben, sinkt natürlich der Unternehmerlohn. Und von einem gesunkenen Unternehmerlohn müssen wir natürlich dieselben privaten Ausgaben tätigen wie jeder andere Angestellte auch. Wir fahren auch Auto, wir wohnen auch irgendwo, wir benutzen Wasser, Strom, gehen einkaufen. Das sind sozusagen genau dieselben Kosten. Das, was Sie hier machen, das ist eine ganz spannende Geschichte. Freiberufler, die zu Hause arbeiten, haben natürlich tatsächlich die Möglichkeit, dann, wenn ich zu Hause einen Onlinehandel habe, dann kann ich auch Kosten von zu Hause steuerlich absetzen.
Ja, aber ja, das geht halt schlecht in der Patientenversorgung. Ne? Eine Pandemie wegimpfen ist jetzt auch von zu Hause aus schwierig.
Ja, aber wir sind vor allen Dingen kein fahrendes Gewerbe. Also wir müssen einen Praxisstandort haben. Wir dürfen zwar Hausbesuche machen, aber du darfst jetzt nicht mit dem Bauchladen durch die Gegend rennen oder hier zu Hause so eine Art Mini-Praxis bei dir einrichten und dann von da behandeln, sondern du bist immer an deine Praxis gebunden.
Also um das nochmal zusammenzufassen, Angestellte haben natürlich unmittelbar zusätzliche Kosten, die haben wir aber auch. Steigende Praxiskosten, da haben Angestellte tatsächlich jetzt keinen Nachteil von, denn das zahlen Angestellte nicht. Deshalb können sie es logischerweise auch nicht steuerlich geltend machen. Wir können das steuerlich geltend machen, das klingt immer so toll, als können wir irgendwas absetzen, aber es mindert eben einfach, es sind Kosten zu uns, die wir zahlen. Nur über die Steuer sind sie nicht ganz so hoch, um es jetzt mal so vereinfacht zu sagen.
Geht nur um die Mehrwertsteuer.
Ja.
Letztendlich, die man dann wirklich absetzen kann. Aber wenn ich natürlich mehr Energie verbrauche, dann muss ich auch mehr Energie zahlen. Das lässt sich nicht alles absetzen.
Aber trotzdem, also lieber GKV-Spitzenverband, wenn ihr mal wieder irgendwelche Pressemitteilungen in euren, irgendwelche Vergleiche in euren Pressemitteilungen einbaut, die, weiß ich nicht, der Praktikant so geschrieben hat, bitte vorher nochmal durchlesen oder ihr könnt gern auch bei uns nachfragen. Ja,
wir gucken das gerne nach.
Wir gucken dann nochmal drüber. Ja. So, wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, jetzt werden ordentlich die Säbeln gerasselt. Die KBV hat mit dem GKV-Spitzenverband sämtliche Kommunikation auf Eis gelegt und kommuniziert nur noch über den Gesetzgeber. Mal gucken, wie lange das anhält, ob die wieder zurück an den Tisch finden. Mhm. Für 23 steht noch die 2% Steigerung im Raum, aber genauso steht im Raum die Forderung nach den Nullrunden für 23 und 24. Also das ist tatsächlich jetzt im Moment eine wirklich knallharte Verhandlungssituation, bei der der Gesetzgeber reingeholt wird. Und so wie der Gesetzgeber in den letzten Jahren agiert hat im gegenüber Niedergelassenen, darf man sich da nicht allzu große Hoffnung machen. Und wir sind jetzt in einer ganz klassischen gewerkschaftlichen Verhandlung, in der die Kassen uns nichts anbieten und wir jetzt ganz klare Forderungen stellen. Also klar, die Kostensteigerungen, die dürfen nicht unberücksichtigt bleiben.
Zumindest nicht komplett unberücksichtigt bleiben.
Ja, das ist richtig. Ja, natürlich, klar, Energiekosten, da sollten wir zumindest einen Ausgleich haben. Ob man da jetzt alles einfordern kann, ist es richtig. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, muss man erstmal stark verhandeln. Ja? Also guck dir mal andere Verhandlungen an. Da werden auch riesige Summen gefordert. Man weiß, man kriegt nicht alles, aber man geht erstmal mit einem großen Aufschlag an den Tisch. Die Ausgaben müssen aber unbedingt gesenkt werden, die den Praxen auferlegt werden. Das sind vor allen Dingen die IT-Ausgaben.
Konnektorentausch.
Richtig, jetzt. Genau. Also das wären solche Punkte, die einfach mit denen die Praxis relativ leicht entlastet werden kann, wenn man da schlanke Lösungen hat.
Dokumentation. Wäre ja auch mal schön, wenn ein Angebot käme in die Richtung oder ein Dialog so in dem Sinne, Wir wissen, die Kassen sind überall leer, die Situation ist überall schwierig, in den Kliniken, überall. Aber wir können euch vielleicht nicht so viel anbieten, aber wir können mal Dokumentationsabbau betreiben, wir können euch mal in eurer Tätigkeit entlasten. Das würde ich mir zum Beispiel auch schon mal wünschen. Wir müssen jetzt zum Beispiel laut der neuen Corona-Impfverordnung haben wir einen riesigen Mehraufwand bei der Durchführung der Corona-Impfung, weil wir zusätzlich zu der Impfziffer, die sich geändert hat, was schon mal fürs Personal auch nicht ganz simpel ist, die irgendwie so im Autopilot-Modus die alten Ziffern eingetragen haben, das jetzt ist ja wieder eine neue, dann müssen wir die Chargennummer zusetzen, mussten wir vorher auch, dann müssen wir jetzt die Impfung zusetzen, also die wievielte Impfung jetzt gemacht wurde, das müssen wir also in einem Untermenü dieser Leistungsziffer zusetzen. Und müssen zusätzlich noch als Krönung in einem Portal der RKI melden, also in dem geschützten Portal im KV SafeNet, wie viele Impfungen wir an welchem Tag verabreicht haben. Wie viele BioNTech-Impfungen, wie vielte Impfung das war bei den 5- bis 12-Jährigen, bei den 12- bis 18-Jährigen, bei den über 60-Jährigen, die Erstimpfung, Zweitimpfung, Drittimpfung, Moderna, BioNTech, Nova, ist all so ein überbordender Dokumentationsirrsinn, der uns viel Zeit kostet und wo ich sogar denke, dass das von so Massenimpfaktionen, wie wir sie letztes Jahr hatten, sollte das noch nötig werden, einen durchaus abhalten kann.
Ja, also wenn man sich vorstellt, allein fürs Impfen haben wir 50 verschiedene Ziffern,
ja,
die man berücksichtigen muss. Je Impfstoff, je vergebene Impfdosis, je nach Situation des Patienten, ob normaler Impfindikation ist, Pflegeheim-Impfindikation oder Berufsindikation. Also das ist schon ein großes Durcheinander an vielen Zahlen und Buchstaben, die natürlich auch massig Fehler produzieren und dann die Teams natürlich auch am Ende des Quartals belasten, weil die müssen sie natürlich alle rausarbeiten. Ja. Aber das sind ja nicht nur die Sachen, das sind ja auch ganz viele andere Dinge. Also die Anfragen bei der Arbeitsunfähigkeit, die MDK-Anfragen. Wir haben ja wirklich einen Haufen Schreibkram, den wir letztendlich unentgeltlich erledigen, wo man wirklich mal auch den Rotstift ansetzen kann und sagen kann, das kann man mal für eine Zeit lang aussetzen.
Ist dir das auch aufgefallen, dass gerade dieses Ausfüllen des Muster 52, also diese Anfrage bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit, dass es in den letzten 2 Jahren exponentiell zugenommen hat? Also habe ich so das Gefühl, ich fülle da jeden Tag 2 bis 3 Formulare mindestens aus, die da reintrudeln.
Ja, das sind die Anfragen, wenn die Patienten länger arbeitsunfähig sind, länger als 6 Wochen. Und dann wird der Fall dem MDK oder intern zur Prüfung vorgelegt und dafür müssen wir halt eben dann einen Zettel ausfüllen, der sich nochmal mit den Ursachen der Krankmeldung und dessen, was wir gemacht haben, auseinandersetzt. Und das ist ein einseitiger DIN A4-Bogen, der ausgefüllt werden muss. Das kostet schon so ein bisschen Zeit, den auszufüllen. Und sowas geht natürlich bei der Patientenversorgung drauf. Und die Kassen stellen sich natürlich vor, dass wir das alles noch nach 8 Uhr machen, weil wir bis 8 Uhr abends die Patienten
versorgen. Genau, in den Randzeiten.
In den Randzeiten, genau.
Also übrigens, was auch mal angepasst werden dürfte, wäre die GOE.
Ja, die ist seit 82 nicht mehr angepasst worden. Die ist doch fast noch brandaktuell.
Ja, es steht immer 96, wir haben das schon mehrfach gesagt, es steht immer 1996 da, aber das war die letzte Auflage der GOE. Also da wurden kleinere
redaktionelle Änderungen.
Genau, redaktionelle Änderungen
durchgeführt. Grunde genommen ist die GOE unverändert seit 1982.
Kommen wir dazu, was wir kriegen mit Protestaktionen, die tatsächlich jetzt anlaufen, geplant werden. Praxisschließungen in Baden-Württemberg jetzt aktuell.
Deutschlandweit. Also es geht wirklich rund. Berlin hat da den Anfang gemacht, aber es ziehen jetzt alle Bundesländer nach. Auch in Hessen ziehen wir nach. Gab jetzt letzte Woche ein Infotreffen bei der KV, wo sich die Berufsverbände da nochmal geeinigt haben zu und da jetzt in diese Protestaktion auch mit reingehen. Man muss hier ein bisschen differenzieren. Rein formal dürfen wir Ärzte nicht streiken und du kannst auch deine Praxis nicht einfach zumachen ohne Vertretung. Aber wenn man natürlich viele Ärzte ihre Praxen zumachen und sich ganz wenige für die Vertretung bereit erklären, dann laufen diese Praxen natürlich komplett über mit ewig langen Wartezeiten. Das ist dann halt eben so an einem Tag. Der erste Protesttag ist jetzt nächste Woche, 26.12., 10. Und der zweite Protesttag ist am 30.11.
Und ich denke, wenn da die Patienten mit ins Boot geholt werden, dann ist das auch eine Sache, die auch ethisch-moralisch in Ordnung ist, was ja auch uns gerne dann vorgeworfen wird.
Wir lassen ja niemanden im Stich. Also das ist jetzt bei uns Hausärzten nicht wie in einer Notaufnahme im Krankenhaus, wo jetzt ein Tag entscheidet, wenn die Leute ihre Krankmeldungen einen Tag später kriegen oder ihre Rezepte einen Tag später kriegen, dann geht da die Welt nicht unter, auch bei den meisten Untersuchungen. Ja. Und dann haben wir eben, wie gesagt, natürlich organisieren wir selbstverständlich einen Vertretungsdienst, aber der ist halt eben nicht mit den normalen Serviceleistungen verbunden, sondern mit erheblichen Wartezeiten. Wir reden über einen Tag.
Genau, die Notfallversorgung steht.
Genau, und dann am 30.11. einen weiteren Tag. Und das muss man natürlich einfach mal auch ganz klar sagen, man muss hier ein Zeichen setzen, dass wir von Seiten der Politik und von Seiten der Krankenkasse einfach eine ganz mangelnde Wertschätzung der niedergelassenen Medizin erleben und eine ganz mangelnde Wertschätzung auch der Arbeit unserer angestellten MFAs oder angestellten Ärzte. Und das geht so einfach nicht. Hier muss man einfach auch mal einen deutlichen Punkt setzen. Und die Ärzte haben in den letzten Jahren alles mehr oder minder brav geschluckt. Ja, also wir hatten jedes Jahr solche Diskussionen gehabt. Da wurde ein bisschen gegrummelt, ein bisschen sich aufgeregt. Aber wir haben letztendlich weitergemacht. Aber wir sind hier an einem Punkt, wo auch das Maß ein Stück weit überschritten ist. Man sieht das ja auch an der Kommunikation. Diese Presseartikel, die du vorgelesen hast oder rausgesucht hast, die zeigen das ja wirklich ganz schön, mit welcher unverhohlenen Falschdarstellung auch die Kassen da ohne Probleme an die Öffentlichkeit gehen, ganz bewusst Stimmung machen gegen die Ärzteschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Punkt, da müssen wir uns echt wehren. Da müssen wir aufstehen. Das geht so nicht. Und wenn wir nicht aufstehen, uns nicht wehren, dann werden die natürlich munter so weitermachen.
Wir sind also sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja?
Ich denke, wir werden das im Podcast auch sicherlich noch mal thematisieren.
Das werden wir sicher weiter begleiten. Fürs Erste war das eine sehr schöne Folge. Sehr interessant für mich, für dich hoffentlich auch, Christian.
Ja, danke dir für deine ganzen Zahlen. Ja,
genau. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot.
Unser Thema war Honorarverhandlungen für 23/24.
Und wenn euch das Ganze hier gut gefällt und die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de.
Und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Dies und alle anderen Folgen unseres Podcasts, inklusive alle Informationen und Quellenangaben, findet ihr auch auf unserer Webseite dasarztgespräch.de.
Podcast. Schön. Kannst doch. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.